So, Leute, Länderspielpause rum. Melo und Simon wieder da. Einen kleinen Schnack letzte Woche mit André Albers vom Stammplatz-Podcast abgehalten, so ein bisschen über Nationalmannschaft gesprochen. So eine Review über die ersten 6 Spieltage, ja, auch so Richtung Content-Creator-Liga, so also ganz easy peasy. Wer die Folge verpasst hat, kann ich euch nur empfehlen. Wir sind da wirklich auch noch mal ein bisschen allgemeiner auf die Bundesliga eingegangen. Herzlich gerne, ihr Lieben. Aber jetzt ist wieder Bundesliga-Alltag. Der 7. Spieltag steht an. Unsere neue Struktur ist da, Simon. Und wie passt es besser als nach einer Länderspielpause, wo es letztendlich auch keinen Recap mehr gibt? Denn den werden wir in Zukunft ausdünnen. Ja, da werden wir mal ein bisschen pragmatischer rangehen und da jetzt nicht so sehr im Detail irgendwie mittwochs vormittags, wenn die Episode dann online geht, da jetzt noch großartig erzählen, wie es am vergangenen Wochenende so uns ergangen ist. Nein, wir fokussieren uns ab sofort, Leute, auf den nächsten Spieltag und zwar in jeder Episode und geben euch da jetzt im Detail gleich auf Ohren. Jedes einzelne Matchup analysieren wir durch. Wir schauen uns dann die entsprechenden Positionen an. Wo macht es jetzt Sinn, da irgendwo noch rein zu buttern im Laufe der Woche? Wo macht es Sinn, sich von Spielern zu trennen? Und so weiter und so fort. Einige Kategorien sind geblieben. Das kennt ihr noch aus unseren vergangenen Episoden. Wir werden am Ende zum Beispiel auch noch in Richtung Boom and Bust ein paar Name-Dropping-Sessions mit euch machen. Also pickepacke voll. Also wir versuchen es wieder so um die Stunde hier hinzukriegen. Von daher genug dummes Rumgelaber hier. Lass uns loslegen, mein Bester.
Willkommen bei den Punktelieferanten, dem Fußball-Podcast für Kickbase-Manager. Eure Hosts Melo und Simon liefern euch Reviews, Analysen, Statistiken, Hintergrundinformationen und mehr. Alles, was der Top-Manager von heute braucht.
So. Simon, wir haben auf dem Zettel geschrieben, Begrüßung ist durch. Wenn Melo fertig gelabert hat, willst du noch mal ein bisschen was zu den Bewertungen und zum Discord-Server erzählen?
Du hast das sehr schön gemacht. Die Begrüßung ist dir bestens gelungen, Melo. Ich glaube, der Einstieg kann sich hören lassen. Ich hoffe doch zumindest. Jetzt darf ich erstmals reden und muss direkt mal ein bisschen Werbung machen hier in eigener Sache. Das gehört leider ein Stück weit dazu, denn wir wollen ja auch ein bisschen was vom Kuchen abhaben. Und deshalb wollen wir und dürfen wir euch daran erinnern, dass wenn ihr das Ganze hier abfeiert, dass wenn ihr uns unterstützen wollt, dann lasst uns doch liebend gerne eine Bewertung bei Spotify da. Wir lassen uns immer ab einer gewissen Anzahl von Bewertungen was Schönes einfallen, dass wir euch da auch ein bisschen was zurückgeben. Also ihr merkt, ne, das ist so ein Geben und Nehmen hier, ein Podcast als Community. Ihr gebt uns was, wir geben euch was. Und von daher kurz auf Pause drücken. Bewerten, dauert 2 Sekunden und damit könnt ihr uns extrem weiterhelfen. Vielen Dank natürlich auch an alle, die es schon getan haben. Und dann möchte ich noch kurz Werbung machen für unseren eigenen Punktelieferanten Discord-Server. Da könnt ihr beitreten und euch mit der Community, aber auch mit Melo und mir direkt austauschen. Da könnt ihr uns Fragen stellen, da könnt ihr den Podcast auch mitgestalten. Also da könnt ihr Wünsche äußern, Ideen äußern, Fragen auch stellen, die wir dann mit in den Podcast nehmen und dann für alle allgemein beantworten. Also da gibt es eine ganze Menge zu durchforsten und ist auf jeden Fall ein reger Austausch. So viel kann ich sagen. Die Community ist da sehr aktiv und da gibt es auch mal hitzige und lustige Diskussionen auch über den Podcast hinaus, also es lohnt sich definitiv, da auch mal vorbeizuschauen.
Und wenn wir schon mal beim Thema Werbung in eigener Sache sind, insbesondere für die Community, Grüße gehen raus an Agibar, Agibagi, glaube ich, der nennt sich so der Kollege. Und wer ist das überhaupt? Und zwar, Agibagi ist der Matchday-Challenge-Gewinner des letzten Spieltags bei dieser EAFC Matchday Challenge von Kickbase, ja. Da konnte man VIP-Tickets gewinnen, ja. Und dieser Kollege ist bei uns in der Community und hat uns direkt eine Nachricht geschrieben in die Community über Discord und hat uns dann nochmal ganz herzlichst gegrüßt und sich nochmal bedankt für die tollen Tipps aus unseren Podcast-Episoden. Die hat er nämlich als Grundlage genommen, um beim letzten Mal seinen Matchday-Challenge-Team aufzustellen. Und siehe da, der hat mal eben das Ding rasiert, den ersten Platz geholt. Und den werden wir, eigentlich wollten wir ihn heute mit ins Interview holen, aber das hat jetzt organisatorisch leider nicht funktioniert. Von daher erstmal liebe Grüße gehen raus an den Kollegen. Und den werden wir jetzt nochmal in einer unserer nächsten Episoden zu einem Interview mal einladen. So, ne? Ein bisschen Credibility schaffen hier für die Community. Also das mal noch nebenbei. Wir gewinnen einfach mal so unsere Community-Mitglieder eine komplette Matchday-Challenge von Kickbase. Nur wir nicht, nee. Simon. Entweder machen wir gerade alles richtig oder alles falsch. Ich weiß es nicht. Also
überragend, dass ihm das gelungen ist. Vor allem, das Coole ist ja auch noch, er ist Bayern-Fan und hat jetzt VIP-Tickets für die Allianz Arena gewonnen. Also besser geht's ja nicht. Das heißt, er kann dann aus der VIP-Lounge seinen FC Bayern beim Spielen zugucken. Ja, es hat mich übertrieben gefreut für den. Also Respekt, ne? Da muss man sich gegen zigtausende von Konkurrenten und Mitmanagern durchsetzen. Die Jungs von Kickbase, die zocken die Challenges auch mit. Also da muss man schon Leistung bringen, um da auf Platz 1 zu stehen. Und umso schöner, dass wir mit unserem Podcast dazu beitragen konnten, mit ein paar heißen Empfehlungen, die er dann so auch 1:1 übernommen hat. Also wirklich überragend, wie das dann auch so Hand in Hand funktioniert hat. Und wir hoffen natürlich, dass wir, ne, Melo, wir auch mal irgendwann so eine Challenge gewinnen oder halt einer von euch aus der Community dann auch nochmal dank unserer Tipps von ganz oben grüßen darf.
Ganz oben grüßen und Challenge gewinnen ist mein Stichwort, Junge. Lass uns in die Kategorie Road to Glory wechseln, denn da haben wir wieder ein bisschen was zu diskutieren, wie so unsere Reise während der Länderspielpause Richtung Content-Creator-Liga, Community-Liga gelaufen ist und wie Super der Matchday-Challenge ist, unsere eigenen Punktelieferanten-Matchday-Challenge aussieht. Let's go! Road to Glory. So, von ganz oben grüßend, sage ich mal, hallo lieber Simon, wie ist es dir bisher ergangen in der Länderspielpause? Hast du gut gemanagt, was die Content-Creator-Liga angeht? Denn bei einem 5:0 in der Matchday-Fokus-Spieler-Duell-Challenge, die wir beiden untereinander haben, siehst du ja eh nichts mehr. Also kein Land in Sicht. Und ich glaube, das wird auch die nächsten Spieltage genau. Nein, ich glaube nicht. Ich weiß es, dass es genauso weitergehen wird. Von daher konzentriere dich mal auf die Content-Creator-Liga. Da ist es auch bitter nötig. Erzähl mal, wie hast du so gemanagt?
Ich muss mit dem Fokusspieler-Duell reinstarten. Das ist ja wie verhext. Also, dass du auch nicht mal irgendwie Gnade vor Recht walten lässt und dir sagst so, ach komm, der arme Simon, dem gönne ich mal einen Punkt.
Nein.
Ich stelle einen auf, der nur ein Bein hat, im Krankenbett liegt oder so, damit Simon da auch mal auf dem Scoreboard auftaucht. Also wirklich, wir haben ja eine Woche vergessen. Aus zeitlichen Gründen konnten wir da ein Fokusspieler-Duell leider nicht umsetzen. Aber alle anderen fünf, ja, wahrscheinlich schon, ne? Alle anderen fünf hast du gewonnen. Also wirklich. Und am 6. Spieltag, jetzt vor der Länderspielpause, das war das Geburtstagswochenende von mir. Und nicht mal meine Bremer konnten mir den ersten Punkt bescheren. Wir haben daher gesagt, wir machen ein Werder Bremen-Fokusspieler-Duell. Ich habe mich für Jens Day entschieden, du für Romano Schmid. Und die waren beide sehr eng beieinander. Aber dein Romano Schmid hat ein paar Pünktchen mehr geholt als mein Stay. Und das gilt dann als voller Punkt für dich. Leider.
Und zu allem Überfluss kommt ja noch dazu, mein lieber Simon, dass ich dir quasi den Rücktritt gelassen habe. Denn der Verlierer darf ja eigentlich immer als Erster auswählen und du kommst damit nicht klar. Nee, wie war das doch, ja, ne? Genau, der Verlierer des Vorspieltages muss als Erster auswählen und du kommst damit anscheinend nicht klar und hast dann gesagt, nee, diesmal Melo, suchst du als Erster aus. Ja.
Es bringt alles nichts. Also wirklich, ich kann machen, was ich möchte. Ich kann umgekehrte Psychologie hier spielen. Es verhilft mir nichts zu punkten und ich bin tatsächlich auch ein bisschen ratlos. Auch da, auf Discord, versuche ich immer die Community zu mobilisieren, dass sie sich hinter mich stellen, dass sie mir Tipps geben, auf wen soll ich gehen, aber da sind die Ergebnisse und die Abstimmung auch immer eindeutig. Also deine Spieler, die scheinen irgendwie besser anzukommen. Ich muss eine andere Taktik fahren, aber ich werde mir jetzt mit Blick auf den 7. Spieltag was ganz Ausgefuchstes einfallen lassen und da werde ich den ersten Punkt holen. Da schnall dich aber mal an, Melo.
So, war was? Lass uns so mal auf die Content-Creator-Liga gehen, genau. Das hast du große Transfers tätigen können in den letzten Tagen? Also wie ist es da bisher um dich geschehen?
Also die Länderspielpause in der Content-Creator-Liga ist bislang eine Vollkatastrophe. Also ich krieg keine Spieler, die ich haben wollte. Mein Kader sieht super unfertig aus, beziehungsweise im Vergleich zu vor der Länderspielpause kaum verändert. Also das höchste der Gefühle war, dass ich mir jetzt irgendwie einen Fellhauer von Augsburg ins Team holen konnte, der gegen Köln spielen wird, einen Senne Lühn von Bremen gegen Heidenheim, der Sechser, der aber auch nicht berühmt-berüchtigt punktet, den habe ich mir ins Team holen können. Und ich probiere es auf ein neues mit Justin Jimmer im Sturm. Da hoffe ich, dass er gegen Heidenheim Scorer liefert. Aber sonst ist das echt sehr, sehr dünn. Also mehr ist da wirklich aktuell nicht zu holen. Das heißt, ich muss ein bisschen auf den Kickbase-Gott vertrauen, dass der mir noch ein paar heiße Aktien auf dem Transfermarkt spielt bis zum kommenden Spieltag. Und wenn er dies tut, dann muss ich auch ein bisschen Glück von oben kriegen, dass ich die Spieler dann auch käuflich erwerben kann und mich gegen alle anderen aus der Liga durchsetze. Aber irgendwie geht keinem da in der Liga das Geld aus, was auch an dem Modus liegt, dass alle, die 1000 Punkte oder mehr holen an einem Spieltag, einen ihrer Top-3-Punkter verkaufen müssen. Und in der Regel sind das ja Spieler, die einen gewissen Marktwert haben, tendenziell einen etwas höheren Marktwert haben. Und somit ist immer Geld im Umlauf, ne? Und das heißt, man kann nicht die einfache Rechnung machen, ey, der hat ein teures Team, der wird kein Geld mehr auf dem Konto haben. Wenn der einen teuren Spieler verkaufen musste, hat der natürlich auch wieder Geld, um auf neue Spieler bieten zu können. Und das wird zum Problem bei mir. Und die Zeit rennt, aber ich bin der Letzte, der aufgibt. Also ich muss mich noch ein bisschen strecken, dass da noch ein bisschen Qualität reinkommt, aber noch habe ich die Zeit auf meiner Seite.
Ja. Ich habe auf Platz 6 im Moment zwei Plätze vor Platz 8, vor Pöti. Erstmal kurz vor der Länderspielpause einen ganz guten Deal mit ihm abgeschlossen. Letztendlich haben wir getauscht, und zwar die Stürmer. Ich habe ihm Bahoya verkauft für wirklich einen guten Preis, für 22 Millionen vor der Länderspielpause. Und habe mir dafür, da war es noch nicht gar nicht so klar mit Demirovic, habe mir Thiago Tomasch von ihm dann geholt, sodass wir letztendlich quasi einen Stürmertausch gemacht haben. Hatte dann noch Martel im Team, den habe ich dann während der Länderspielpause dann verkauft, um ein bisschen in die Breite zu gehen. Habe dann Manzambi und Uedraogo ins Team geholt, um da jetzt noch mal zwei Lücken, die ich noch hatte, oder eine dann am Ende noch zu schließen im Mittelfeld. Und jetzt habe ich noch eine Frage an dich, weil jetzt stehe ich gerade vor der Herausforderung. Ich bin, wenn ich einen von beiden verkaufe, genau plus minus null. Ich habe in der Defensive Sibulonson und Jacques. Sibulonsen wird definitiv spielen. Jacques ist noch gar nicht so klar jetzt, ne? Durch die Rückkehr von Al-Dakir. Was mache ich jetzt? Wen von beiden soll ich jetzt riskieren? Die Marktwert torpedohaftigen sinkenden Zahlen von Sibulonsen, der, ich glaube, fast 500.000 am Tag mittlerweile, die er sinkt. Oder soll ich Jacques noch mitnehmen? Der steigt nämlich 360.000. Also im Moment gleichen sie sich aus. Solange das okay ist, habe ich ja ein bisschen Ruhe noch. Ja, ist okay. Aber was mache ich denn jetzt? Also friendly competitor. Was soll ich?
Fühlst du dich gut damit, einen Konkurrenten zu fragen?
Ja, also dich vor allen Dingen zu fragen. Ist ja kein Problem. Du bist ja keine Konkurrenz für mich.
Ja. da spricht die Tabelle aber eine andere Sprache, ne?
Du bist immer noch hinter mir.
Bin ich noch hinter dir?
Ja, aber hallo.
Stimmt, das habe ich ganz vergessen. Das war ja meine Taktik. Ne? Ja, klar, bis zur zweiten Länderspielpause hinter dir zu sein, um dich in Sicherheit zu wählen. Und dann komme ich, jetzt kommt ja meine Zeit. Das habe ich ganz vergessen.
Deine Taktik ist eine Kaktik.
Ja, wir sind 100 Punkte auseinander. Also da würde ich jetzt nicht mit Tabellenplätzen argumentieren, sondern
ich bin vor dir.
Dann guck dir nur die Teams an. Da kommt es jetzt nicht auf Tabellenplätze an und Punkte, sondern auf Perspektive. Und die sieht ja bei mir wohl rosiger aus. Naja, zurück zu deiner Frage. Ich glaube, wenn ich mir so dein Team angucke, du brauchst sichere Punkte. Das heißt, du musst mit Sibulonsen gegen Augsburg gehen, weil der wird definitiv starten und bringt dir zumindest dann mal ein paar Punkte. Vielleicht sogar ein paar mehr. Und Jacques, dieses Katze-Maus-Spiel, ich weiß nicht, ob du dir das in deiner Situation aktuell erlauben
Nein,
kannst.
Das sind Bauchschmerzen, die ich habe. Das sind definitiv Bauchschmerzen. Ja, von daher ist genau richtig, ist auch meine Einschätzung dazu. Ich meine, die gleichen sich gerade vom Marktwert aus. Der eine steigt genau den Wert, den der andere gerade sinkt. Also von daher ist alles gut. Einen von beiden kann ich mir leisten, den zu verkaufen. Dann bin ich genau bei plus minus null. Punkt. Achso, Prömel habe ich noch so ein bisschen als Perspektivspieler von, wem habe ich den denn abgekauft? Weiß ich gar nicht. Meme-Kicker oder so?
Was hat denn der für eine Perspektive?
Weiß ich nicht, muss mal überlegen hier. Auf jeden Fall.
Perspektive Bank hinter Abdullah und Burger.
Der reicht als Lückenfüller allemal, um mal so 40, 50 Punkte jetzt zu machen. Vielleicht gegen St. Pauli einen Unfall oder so. Reicht ja, bevor ich da 0 reinstelle, da war vorher ein Nuller drin. 500k Spieler. So.
Ich sag ja, bei mir ist die Perspektive rosiger.
Ja, sieht man ja, was du auch gerade gesagt hast, dass du keine Spieler kriegst. Und mit dem Fellower da gehst. Dann allemal auf Römel.
Also andere böse Zungen würden behaupten, wer sich oder wenn ich mir in Jimba in Sturm stelle, ist das pure Verzweiflung. Ja, ich rieche da was gegen den Wind. Und zwar ein Doppelpack gegen Heinheim.
Aber dazu ja gleich später mehr. Okay, also da hast du mir meine Frage beantwortet. Vielen Dank dazu. Und was ist in der Community-Liga passiert?
Da geht es mir genauso wie in der Creator-Liga.
Wirklich?
So völlig unfertiger Kader, keine Spieler bekommen.
Noch zig Millionen auf dem Konto, Alter, und es kommt einfach nichts. Und ich bin der klassische Kane-Besitzer, der drumherum einfach nur Müll gebaut hat und vielleicht so 3-4 Positionen, die nochmal ganz gut punkten. Aber man merkt das, wenn irgendwie mal so ein Spieltag dabei ist, wo ein Kane mal nicht 400 Punkte macht, dann bist du direkt schon raus aus dem Rennen. Bin irgendwie auf Platz 8 gelandet oder so. Also das ist alles... Alles Müll.
Ich bin zumindest mal stolz, ich konnte mir jetzt in der Länderspielpause einen Keeper endlich mal einen Stammkeeper holen. Das erste Mal seit Saisonbeginn, dass ich da hinten im Tor jemanden habe, der auch punktet. Und zwar, und da bin ich aber echt sehr teuer rangegangen. Ich habe mir Finn Dahmen von Augsburg geholt, der 114 im Schnitt macht, aber auch um die 18, 19 Millionen kostet. Aber auf den hatte ich irgendwie Bock, weil der punkte da einfach überragend gut. Dann musste ich irgendwo Abstriche machen, habe mir Traoré von Heidenheim als Lückenfüller in die Verteidigung geklatscht, in der Hoffnung, dass er mir ein paar Punkte macht, aber trotzdem verliert gegen Bremen, das muss er ja. Lauf dann noch mit einem Remberg vom HSV rum, der wird aber noch verkauft, weil die spielen gegen Leipzig, ist mir zu heikel. Und vorne werde ich wahrscheinlich noch Hollerbach zu Geld machen, aber dann habe ich auch wieder zwei unbesetzte Positionen, das heißt, ich muss irgendwie mit denen gut Gewinne machen und dann gleichzeitig aber auch irgendwie noch ein paar Filler holen. Auch da läuft mir die Zeit so langsam davon, aber ich bin immer noch guter Dinge, dass da was zustande kommt. Und ich kann ja noch auf ein Gerüst bestehend aus Orban, Grimaldo, Kimmich und Bakayoko zurückgreifen. Mal schauen, was noch geht bis Freitag. Wie sieht es bei dir aus?
Ja, ich bin auch recht unzufrieden, muss man ja sagen. Das ist dieses, was ich gerade schon sagte, der Klassiker mit Kane vorne drin und dann gucken, was passiert. Weil mir viele in der Community jetzt auch geschrieben haben in meiner Liga, was machst du da gerade, Melo? Ich bin ja eigentlich der Verfechter dieser voll in die Offensive gehen. Aber das ist nun mal jetzt einfach auch die Strategie, die ich gehen muss. Ich habe mir nämlich jetzt neben Ansa jetzt auch Tabakovic noch reingeholt, total verzweifelt. Einfach, er ist ein Stürmer und spielt und steigt und habe mir den jetzt wirklich zu einem sehr fairen Preis von einem nicht vom Markt, sondern von einem Wettbewerber da geholt, irgendwie 9,3 Millionen habe ich bezahlt und der kostet 9 Millionen, glaube ich, oder so. Ne? Also wirklich ganz, ganz smooth. Und steigt, hab da jetzt auch kein Risiko. Ne? Aber bin jetzt quasi mit einem Dreiersturm da unterwegs und im Mittelfeld Leveling und noch ein Lückenfüller und hinten drin habe ich dann Lukeba, Heinz, Mainka und das war's. Ja? Und dann noch Atubolo, der jetzt zu allem Überfluss auch noch frühzeitig von der Nationalmannschaft abgereist ist, der mir da jetzt Kohle blockt. Aber es kommt einfach nichts auf den Markt. Und von daher, scheiße. Ich glaube, das Ding kann ich abhaken, dass ich da irgendwie noch Ansätze habe, irgendwie aufs Treppchen zu kommen. Weil ich habe so viel Kohle auf dem Konto und es kommt einfach nichts auf den Markt. Und die, die Potenzial haben, ja, kommt mal so ein Glücksfall jetzt hier, ne, mit dem Tabakovic um die Ecke. Den kannst du aber auch nur diesen Spieltag aufstellen und dann war es das auch wieder. Dann musst du ihn auch wieder verkaufen. Ist nicht nachhaltig genug. Also da bin ich, glaube ich, den falschen Weg gegangen und habe mit einem richtig krassen Overpay in so einer großen Community-Liga Kane geschossen und denke, jawohl, Babbo, das funktioniert. Ja, edgy badge, ne? Anders sieht es ja, wie gesagt, in der Content-Creator-Liga aus, wo du dann schon ein halbwegs ausgeglichenes Team hast. Genauso wie in meiner privaten Liga. Da bin ich, glaube ich, irgendwie 50 Punkte hinter dem ersten und mit Abstand zweiter. Da habe ich ein super ausgeglichenes, sehr, sehr starkes Team und das ist die Strategie und die habe ich in der Community-Liga einfach verpasst. Das habe ich verkackt.
Ja, das ist manchmal schwer zu erklären. Wenn man mehrere Ligen spielt, dann gibt es irgendwie immer eine Liga, die so ein bisschen abfällt, obwohl man irgendwie trotzdem dieselbe Zeit rein investiert, aber da trifft man dann zwei, drei falsche Entscheidungen, die man in den anderen Ligen dann vielleicht richtig getroffen hat und dann läuft mir eine Musik hinterher. Jede Liga hat ja auch irgendwo, was Transfers angeht, was Overpays angeht, eine ganz eigene Dynamik. Yeah. Da muss man sich dann auch immer total umstellen, anpassen und manchmal braucht diese Anpassung auch ein bisschen Zeit, aber dann hast du halt schon Boden verloren. Aber ich traue uns es trotzdem zu, dass wir auch in der Community-Liga noch Fuß fassen werden und auch noch nach oben klettern.
Ja, und wenn der Zug vorbei ist, ist er vorbei. Also was soll ich machen? Trotzdem ist die Motivation da, weiter zu agieren, um immer...
Genau, also Aufgabe gibt es nicht.
Da. Ja, ja, klar, definitiv nicht. Vielleicht für dich dann nach dem 6:0 beim Vogtspielerduell. Aber naja, das sehen wir dann nächste Woche.
Auch da nicht, Melo. Die Saison hat 34 Spieltage. Das also wenn wir kein Duell mehr verpassen, dann haben wir am Ende der Saison 33 Duelle. Selbst wenn du 6:0 führst, kann ich dich immer noch einholen. Das ist gar kein Problem.
Ja. Wir können das ja so machen. Abbruch nach einem 7:0. Das ist wie beim Tischtennis damals, habe ich das auch immer so gemacht. Ne? Bei 7:0 ist Abbruch nach 7:0. Habe ich gewonnen.
Melo, ich glaube, wir müssen zu Go-To.
Genau, dann lass uns mal rübergehen zu Go-To.
Go-To.
So, und da geht es jetzt in die neue Struktur, Junge. Erzähl mal.
Genau, also im Go-To haben wir jetzt den großen Part mit der neuen Struktur. Und zwar haben wir uns vorgenommen, und das, liebe Community, muss ich hier an der Stelle auch mal loswerden, hat wirklich organisatorisch extrem viel Zeit gekostet, weil wir wirklich Matchup für Matchup den kommenden Spieltag durchgehen werden. Euch wirklich für jedes einzelne Matchup Starts und Sit Empfehlungen aussprechen. Wir machen dann nochmal Matchup interne Spielerduelle. Wir geben euch Empfehlungen mit und wir geben euch auch immer unsere Predictions mit, was wir glauben, wie das Spiel ausgehen wird, welche Spieler da ein gutes Punktepotenzial haben. Also das wird sehr detailliert und das bedarf natürlich auch einer akribischen Vorbereitung. Und das heißt, da haben wir wirklich viel Zeit rein investiert, machen wir liebend gerne, hat auch großen Spaß gemacht. Aber wir freuen uns einfach vorrangig darüber, jetzt euch erstmals diese neue Struktur auch vorzustellen und durchzugehen mit euch und wir würden uns riesig freuen, wenn ihr uns dafür natürlich auch ein kleines Feedback da lasst. Ne? Schreibt rein, wie ihr das findet, ob das hilfreich ist, ob ihr damit was anfangen könnt, ob wir vielleicht es noch ausführlicher machen sollen oder eher ein bisschen kürzen. Ne? Ihr kennt das ganze Spiel. Einfach Feedback immer da lassen. Wir sind da sehr, sehr zugänglich für. Und der große Vorteil, der bei diesen Matchups bezogenen Analysen besteht, ist natürlich auch, dass wir euch da gleichzeitig Empfehlungen für eure Challenges, für den Rush-Modus auch mit an die Hand geben können.
Ganz wichtig.
Und im besten Fall gewinnt ihr dann auch mal so eine EAFC-Challenge.
Dann lass uns mal loslegen. Erstes Matchup haben wir uns auf den Schirm geholt. Lass mal starten mit Union Berlin gegen Gladbach. Platz 13 gegen Platz 17. Union hat zuletzt gegen Leverkusen verloren, ne? 2:0. Gladbach zuletzt 0:0 gegen Freiburg. Was erwarten wir denn da? Not gegen Elend, oder? Oder eher ja. Elend gegen Elend.
Elend gegen Elend, ja. Also ich finde es ein bisschen schade, dass wir jetzt Länderspielpause hatten und so lange auf Bundesliga-Fußball warten mussten. Und dann ist das Erste, was wir präsentiert bekommen, freitagsabend, Union gegen Gladbach. Ja, danke für gar nichts. Aber okay, müssen wir durch. Auch die beiden sind Erstligisten und müssen zweimal in der Saison gegeneinander spielen. So ist es jetzt ein Freitagabendspiel geworden nach einer Länderspielpause. Stecken wir nicht drin, Melo, ne? Müssen wir jetzt irgendwie mit Vorlieb nehmen. Aber vielleicht können wir auch daraus ein bisschen Kickbase-Relevanz ziehen. Darauf werden wir jetzt mal eingehen.
Ja, dann lass mal loslegen.
Ja, ich glaube, vorweg zum Spiel selber können wir sagen, also beide Offensiven sind in der Saison bislang recht harmlos. Klar, Union hatte diesen einen Ausreißer gegen Eintracht Frankfurt, wo sie 4 Tore in einem Spiel erzielt haben. Hattrick, Oliver Burke. Aber sonst war das in der Offensive bislang sehr, sehr dünn. Auch einige Spiele 0 gespielt, die Unioner. Gleiches gilt auch für Gladbach. Auch die sind in der Offensive schon einige Male torlos geblieben. Auch da gab es einen Ausreißer gegen Eintracht Frankfurt. Da haben sie nämlich auch 4 eigene Tore geschossen, aber auch 6 hinten reinbekommen. Also bei Gladbach ist zudem auch die Defensive nicht so sattelfest. Aber auch Union hat sich schon in Summe 13 Gegentore gefangen, Gladbach 12, aber davon natürlich 6 in einem Spiel. Das heißt, gerade bei Union finde ich es ein bisschen auffällig, das Prunkstück der letzten Jahre, eine stabile Defensive, die scheint aktuell auch ein bisschen zu bröckeln. Ich glaube, es wird ein eher unattraktives Spiel. A, zum Gucken, aber B, auch was Kickbase-Punkte, Kickbase-Relevanz angeht, weil Union Berlin ist die Mannschaft, die mit Abstand die meisten langen Bälle spielt. Das heißt, das Mittelfeld wird nahezu bei jedem Ballbesitz von Union überbrückt, überspielt, sodass dann die zentralen Mittelfeldspieler von Union überhaupt keine Chance haben, in Ballbesitz zu kommen und irgendwie Rohpunkte zu sammeln. Und die operieren sehr viel mit Flanken. Das kennt man von Baumgart. Das hat er beim 1. FC Köln auch schon so gemacht. Also wirklich Linie runter und dann Flanke in 16er und hoffen, dass da einer seine Rübe reinhält und so dann irgendwie die Tore entstehen. Du hast mit Illich vorne einen Zielspieler, der auch die Flanken verwerten kann. Du hast mit Trimmel einen Spieler, der gute Flanken schlagen kann. Klar, vom Spielermaterial her passt das schon. Aber es ist halt trotzdem auch, ne, wenn du, weiß ich nicht, 18 bis 20 Flanken pro Spiel reinhaust, dann kommen vielleicht mal drei gefährlich. Aber alle anderen versanden dann so ein bisschen und führen dann eher zu Minuspunkten. Also auch das ist eher unattraktiv, was Kickbase-Punkte angeht. Zu den Offensivspielern kann man sagen, die punkten eigentlich nur, wenn sie auch scoren. So ein Tabakovic ist scorerabhängig. Der holt keine Rohpunkte, der muss eine Bude machen, um Punkte zu holen. Ja. Gleiches gilt für Illich. Illich muss Scorer sammeln, um zu punkten. Und das birgt auch schon so die erste Gefahr, ne? Wenn wir halt einen Illich im Team haben oder wie du, deinen Tabakovic. Da muss man halt wirklich schon arg darauf hoffen, dass die halt ihren Treffer machen, weil sonst ist das mit Punkten gar nichts. Ja, hast du noch was hinzuzufügen zum Spiel?
Ich finde das schon gut zusammengefasst, ja, und tipptopp vorbereitet. Auch nochmal von meiner Seite. Nein, also gibt es, glaube ich, bei so einem Spiel jetzt nicht großartig irgendwie noch weiter zu analysieren oder irgendwas noch mitzugeben. Das wird jetzt kein Feuerwerk sein, das wird ein dreckiges, meiner Meinung nach ein dreckiges Unentschieden. 0-0-1-1, denke ich mal. Und wir haben auch noch ein paar Namen vorbereitet, wo wir jetzt der Meinung sind, dass die sicherlich auch interessant wären, die jetzt mal auf dem Schirm zu haben, um sie entweder Matchup bezogen hier für die Matchday-Challenge, egal welche ihr das spielt, zum Einsatz zu bringen oder vielleicht beziehungsweise dann noch die Sits, ne, die dann eher nicht auf dem Schirm zu haben und wer die Fehler dann sind. Kann ja mal ein paar Namen durchgehen, gerade so bei den Starts. Und da ist mir übrigens auch noch ein Name aufgefallen, den würde ich auch gleich gerne nochmal im Detail in der Boom-and-Bust-Kategorie nochmal in den Vordergrund rücken. Denn basierend auf dieser Thematik, dass, wir haben es ja gerade gehört, ne, besonders gerade die Unioner, sehr, sehr viel über die Außen kommen, sehr viele Flanken schlagen, hast du natürlich bei den Innenverteidigern der Gladbacher extrem hohes Punktepotenzial, weil sie wirklich sehr, sehr viel rausköpfen werden. Und da fällt mir ein Name ganz klar als erstes ein, neben dem Torwart natürlich, der die Dinger dann natürlich immer schön runterfischen kann, ist natürlich Dix. Der hat das jetzt schon eigentlich ganz gut gemacht im letzten Spiel. Ich glaube, da hat er 110, 111 endlich mal einen grünen Balken geliefert. Ja, wir haben ihn in der Saisonvorbereitung, in der Sommervorbereitung ja schon als den Durchbruchspieler, als den Go-To-Guy ja announced bei den Gladbachern. Hat bis jetzt 0,0 gezeigt, was er kann. Ist jetzt natürlich vom Marktwert her auf dem absoluten Tiefpunkt. Hockeystick geht jetzt langsam wieder nach oben. Also den, vielleicht ziehen wir das mal eben vor, den würde ich auf jeden Fall nochmal mit in die Boom-Kategorie mit ein kategorisieren und insbesondere jetzt natürlich auch in diesem Matchup als absoluten Zielspieler ausmachen, weil der wird auf jeden Fall Rohpunkte mäßig beziehungsweise durch die ganzen Scorer, die ganzen Zusatzpunkte, die er macht, da wird ordentlich was an Punkten bei hängen bleiben bei ihm. Nehme ihm dann Elvedi, ne? Also die drei, die habe ich auf jeden Fall bei den Gladbachern im Fokus und bei Union haben wir natürlich neben Renault haben wir da auch den Leitsch, ne? Querfeld ist auch ganz interessant und Döki, ne? Also auch da die Defensive dann schon mal in den Vordergrund rücken.
Genau. Ich glaube, vor einigen Spieltagen hat Union gegen HSV gespielt und ich meine, da hat Union 30 Flanken im Spiel geschlagen.
Wahnsinn, ne?
Ja. Und von denen hat dieser Vuskovic, der neue Innenverteidiger beim HSV, 18 rausgeköpft. Also der hat 18 Kopfbälle hinten rausgeköpft. Und das hat uns einfach dazu bewegt, ne, zu sagen, hey, von Gladbach müssen wir die Innenverteidiger aufstellen, weil die ganz viele Bälle rausköpfen werden. Und Nicolas als Torwart hat auch das Potenzial, zu Null zu spielen. Das heißt, ja, die defensiven Reihen, also die Innenverteidiger und die Keeper von beiden Teams sind eigentlich Must-Starts. Da können wir guten Gewissens reingehen und die aufstellen. Aber es gibt dann deutlich mehr Sits, wo ich wirklich vorsichtig wäre und Bauchschmerzen hätte, diese aufzustellen. Ja. Bei Gladbach sind das Netz und Skelly, die beiden Außenverteidiger. Ich halte nicht wirklich viel von denen. Gladbach generell ja durch ne, Wirkus weg, Seoane weg, unter Polanski läuft es auch noch nicht so. Also wirklich ein Chaosverein in den letzten Wochen. Den vertraue ich noch überhaupt nicht. Da habe ich generell Bauchschmerzen, irgendwie Gladbach aufzustellen. Von daher wäre ich da wirklich vorsichtig. Und die Außenverteidiger sind nicht berühmt-berüchtigt für Punkte. Sander als Sechser wird wahrscheinlich auch wenig mit dem Spiel zu tun haben, mhm, weil der wird eher zerstören, Löcher stopfen, Union schlägt lange Bälle. Das heißt, er wird immer in unangenehme Zweikämpfe verwickelt sein. Das Spiel wird über ihn drüber gehen, an ihm vorbeigehen. Da sehe ich kaum Punkte. Und dann haben wir deinen Tabakovic auch als Sit aufgeschrieben, weil
ja, wenn ich nach... Was soll ich machen?
Genau, der muss sein Tor machen für den grünen Balken, das ist klar. Ja. Weil sonst wird er sich da mit den Innenverteidigern von Union eigentlich nur in Zweikämpfe verwickeln und aufreiben und das bringt keine Kickbase-Punkte. Das heißt, wenn man eine Alternative für Tabakovic hat, würde ich die immer vorziehen, weil man kann sich auf dieses Tor von ihm nicht verlassen. In deiner Situation, Melo, ist legitim, darauf zu gambeln. Klar, ne? Wenn ja, die Hände gebunden sind,
muss man Tabakovic reinwerfen. Genau.
Bei Union, Köhn, Schäfer, Khedira, Haberer, Jong, Berg und Illich, ne, das gleiche in Grün, auch die sind eher unattraktiv, würde ich auch sitten. Und als Füller, wenn man irgendwie Not am Mann hat, wenn man einen reinwerfen muss, dann kann man es mit einem Reiz probieren. Der könnte so als Box-to-Box-Spieler Punkte holen. Engelhardt daneben, Kastrop, Neuhaus. Dann, du stellst fest, das sind alles irgendwie dieselben Spielertypen. Wer da jetzt einen guten Tag hat und wer nicht, ist auch eine reine Wundertüte. Aber das sind preis-leistungstechnisch Spieler, die man vielleicht mal als Füller reinwerfen kann. Und bei Union ein Trimmel als Flankenkönig, als Standardkönig, den kann man mal als Füller reinwerfen. Der kann immer irgendwie seinen Score auch sammeln durch einen Assist, durch eine schöne Flanke. Und Ansa hat in der noch jungen Saison auch schon mit zwei Doppelpacks gezeigt, dass er durchaus offensiv einen Impact haben kann. Aber der ist halt sehr Boom-Bust-lastig. Ne? Also entweder macht er einen Doppelpack und ist MVP oder er macht 20 Punkte und das Spiel geht ganz an ihm vorbei. Ja. Das heißt, da...
Wenn Dix mal daneben köpft, dann kannst du Ansa...
Genau, Ansa ist so ein Gamble-Spieler. Wenn man ihn im Team hat, kann man es probieren. Aber auch da, wenn man eine Alternative hat, die sicherer ist, und dazu kommen wir ja auch noch in den anderen Matchups, dann würde ich da auch eher eine andere Alternative vorziehen.
Matchup 2, Köln gegen Augsburg. Wir gehen weiter. Platz 6 gegen Platz 14. Köln zuletzt 1-0 in Hoffenheim gewonnen. Augsburg 3-1. Endlich gegen Wolfsburg gewonnen. Ja, Wolfsburg leider dann der Gegner gewesen, um halt diesen Negativtrend, diesen freien Fall quasi der Augsburger dann noch zu stoppen. War auch ein wichtiger Part in unserer letzten Episode mit André Albers in der Diskussion. Was mit Augsburg, was mit Sandro Wagner? Er belief weiterhin in Sandro Wagner und sagt auch zu Recht, klar, jetzt versuchen sie natürlich auch attraktiven Fußball zu spielen, den sie vorher nicht gespielt haben. Das jetzt unter Sandro Wagner, dass das seine Zeit dauert, ist natürlich auch klar und wird wahrscheinlich auch einkalkuliert sein. Deswegen ist da auch so eine Ruhe drin in dem Verein. Vermeintlich die Ruhe. Wie sehen wir dieses Matchup? Köln offensiv und defensiv sehr, sehr stabil bislang. Ne? Also haben wir auch drüber gesprochen in der letzten Episode. Die machen das schon recht gut. Performen leicht über, muss man ja auch sagen. Die Tabellensituation wird 100% nicht so bleiben. Da bin ich auch der festen Überzeugung, dass der Fall sein wird, dass die da oben weiterhin unter den Top 5, Top 6 da zu sehen sein. Aber was schon mal sehr, sehr gut ist, ist, man sieht es ja an den Kölnern, die Automatismen greifen. Ne? Das machen auch so ein Elmaler, der da auf einmal richtig rasieren kann, ja, was der da im Potenzial abrufen kann, weil er nun mal auch das Vertrauen in das System, in die Automatismen, in den Trainer ja auch hat. Und von daher bin ich da ganz, ganz glücklich um die aktuelle Situation der Kölner, weil du da auch eine ganze Menge Starts auch quasi jetzt auch für dieses Matchup mitnehmen kannst. Da habe ich nämlich auch meiner Meinung nach leichte Vorteile für Köln, die ich da sehe. Aber zum Ergebnis kommen wir gleich. Aber vielleicht mal von deiner Seite her, wie ist deine Einschätzung?
Also zuerst muss ich sagen, ich werde im Stadion sein und das Spiel live von der Tribüne aus verfolgen, freue ich mich schon drauf. Und ich sehe Köln da auch ganz klar im Vorteil. Ich würde mich jetzt von dem Sieg der Augsburger gegen Wolfsburg vor der Länderspielpause auch nicht blenden lassen. Wolfsburg ist auch ein Team, das einige Probleme hat. Das heißt, da kann man dann schon auch mal gewinnen. Die konnten dadurch aber natürlich auch so ein bisschen die Krise abwenden, den freien Fall stoppen und haben sich jetzt ein bisschen Zeit verschafft. Und aber müssen natürlich jetzt auch in den kommenden Matchups nachlegen und zeigen, dass es in die richtige Richtung geht unter Sandro Wagner. Und ich glaube da nicht dran, dass sie es gegen Köln schaffen werden. Dafür ist Köln einfach zu gefestigt. Und das haben wir ja auch in der Episode mit André Albers betont, das haben wir auch in der Episode zum 6. Spieltag betont, wir müssen die Kölner Welle so lange mitreiten, bis sie bricht.
Genau.
So, und Heimspiel gegen Augsburg, alle fit, alle mit an Bord, 50.000, die da auf der Tribüne den FC nach vorne schreien. Ja, ich kann nichts anderes sagen, als da einen Sieg für den FC zu predikten. Zumal, wenn ich im Stadion bin beim FC, dann läuft es auch meistens recht gut. Also ich bin da auch so ein kleiner Glücksbringer. Ja. Kommen wir zu den Starts und Sits. Ja. Also bei Köln müssen wir Schwäbe starten. Starke Performance gegen Hoffenheim, den setzen wir natürlich ein. Heinz hat ja sein Bundesliga-Debüt gegeben in dieser Saison. Den habe ich mir auch in einer Liga geholt.
Back on track, geil.
Die Dreierkette bestehend aus Heinz, Hübers und Schmid und Schwäbe dahinter haben zu null gegen Hoffenheim gespielt. Und ich wüsste nicht, was dagegen spricht, genau diese vier Spieler hinten drin erneut aufzustellen, wenn das den Spieltag zuvor gut funktioniert hat. Das heißt, Heinz, Hübers und Schmid müssen wir auf jeden Fall aufstellen. Martel und Johannesson im zentralen Mittelfeld punkten auch ganz gut. Über Martel haben wir auch mit André Albers gesprochen. Schon zwei Vorlagen, 117 im Schnitt. Der wird auch einiges zu tun haben gegen Augsburg. Und Sebulonsen über die rechte Seite sehe ich ein bisschen stärker als Lund auf der linken Seite. Von daher würde ich schon sagen, Sebulonsen ein Start. Und El Mala müssen wir natürlich auch starten nach seiner Gala gegen Hoffenheim, sollte definitiv erneut in der Startelf stehen. Und Kaminski, unser 140er Schnittboy. Genau, also punktet auch ohne Scorer bislang ganz gut. Also den müssen wir auch auf jeden Fall starten. Bei Augsburg, Damen im Tor. Die Verteidigung bestehend aus Banks, Matsima, Jakic würde ich alle starten, weil die auch einiges zu tun bekommen. Und bei Augsburg ist es ja immer so, die Defensive punktet meistens besser als die Offensive. Das heißt, die stellen wir auf. Fellhauer ist ein Kandidat, den man mal reinwerfen kann. Hat jetzt auch schon durch Scorer glänzen können in der Saison. Also war schon auch ein kleiner Lichtblick. Giannoulis sollte über die linke Schiene kommen. Ist auch einer mit seinem starken linken Fuß, der immer mal wieder Gefahr erzeugen kann durch schnittige Flanken. Den kann man, glaube ich, ganz gut reinwerfen. Rieder als Kreativpart vorne auf der 10. Finde ich auch sehr spannend. Zusammen auch mit Kömür. Das sind so die beiden Offensivspieler, die ich bei Augsburg auf jeden Fall starten würde. Und bei den Sits ergibt sich vieles von selbst, weil es dann doch ein kleinere Fragezeichen hinter Personalien gibt. Wer startet beim FC? Ist es Thielmann? Ist es Bülter? Wird Bülter rechtzeitig fit fürs Augsburg-Spiel? Ne, dahinter steht noch ein kleines Fragezeichen. Das wäre mir aktuell ein bisschen zu heikel. Kann man natürlich noch in den nächsten Tagen die News abwarten und dann für sich selber entscheiden, was man macht. Aber Stand jetzt würde ich sagen, Thielmann und Bülter eher sitten. Kraus ist eine Option für Heinz, dadurch, dass wir auch davon ausgehen, dass Heinz in der Startelf stehen wird. Kraus auf jeden Fall ein Sit-Kandidat. Und bei Augsburg das zentrale Mittelfeld, Rex Bejay, Masengo, nicht gerade Kickbase-relevant, die würden was sitten. Claude Maurice vorne, weiß man auch nicht. Wird er starten, wird er nicht starten, auch eher sitten. Und Isende als Strafraumstürmer, der nicht gesetzt in der Startelf steht, auch auf jeden Fall sitten. Wenn man jetzt noch irgendwie auf der Suche nach Fillern ist, dann könnte man es auf Kölner Seite mit einem Lund probieren, der über die linke Schiene kommt. Aber wir haben ja eben schon gesagt, wir sehen eher die rechte Seite mit Sebulonsen stärker. Von daher könnte da ein Gefälle sein, was die linke Seite betrifft. Und dadurch Lund eher uninteressant, aber könnte man mal reinwerfen, sollte sicher starten. Und Saad, Elias Saad als Offensivspieler von Augsburg sollte oder hat ziemlich gute Chancen, in der Startelf zu stehen. Preis-Leistung könnte da ganz gut sein, auch für die Challenges, so als Gamble, als Filler kann man das sicherlich machen.
Was ist dein Tipp?
Ich sage 2-1 für den ersten FC Köln.
Ja, sehe ich auch so. Ich habe schon gesagt, leichte Vorteile Köln sehe ich einfach aufgrund der reiferen Anlage oder der gesetzteren Anlage. Ja, die Automatismen nochmal, die wir besprochen haben, die greifen schon eher. Und ich glaube, da kann man sich dann auch nach so einer Länderspielpause dann doch schon auf Köln verlassen im Vergleich zu Augsburg. Sie werden uns mal wieder eines Besseren belehren, ist klar. Aber, okay.
Würdest du eher Kömür oder El Mala aufstellen?
El Mala.
Martel oder Matsima?
Boah. Da gehe ich auch mit Köln. Martel. Der Schwäbe macht einfach die kontinuierlichen Punkte halt, ne? Da kannst du dich drauf verlassen, dass das passiert. Sorry, der dritte, was war das?
Schwäbe oder Darm, Torhüter-Duell?
Darm. Kriegt gut aus auf Bude, und ist einfach der bessere Torwart von beiden.
Ja. Dix oder Matsima?
Dix. Wird deutlich mehr Punkte machen. Deutlich mehr.
Querfeld oder Hübers?
50-50. Hübers. Liegt aber in Augsburg. Also
ein Gegner. Ein Spielerduell noch bei Union gegen Gladbach, und zwar Stürmerduell, Illich oder Tabakovic?
Oh, Not oder Elend, Pest oder Cholera, sag mir, was du willst. Boah, Tabakovic, weil ich ihn hab.
Habe ich was mit gerechnet?
Ja, ist ja so, was soll ich sagen?
Nächstes Matchup.
Sehr schön. Nächstes Matchup. Heidenheim gegen Bremen. Heieiei, die Bremer. Jetzt wird richtig rasiert. Boniface incoming. MVP-Performance, sag ich dir jetzt schon. Platz 17, mein lieber Simon, gegen Platz 12. Auf dem Papier erstmal von der Theorie her easy peasy. Für alle die, die diesen Podcast quasi im Videoformat schauen, ja, auf YouTube, verlinken wir ja hier unten immer, ne? Schaut euch mal den Simon an. Der hat eine richtig geile Werder-Kappe. Ja, und vor dem Podcast hier, vor der Aufzeichnung, als Simon auf einmal im Bild war, habe ich gesagt, oh, Herr Werner, was machen Sie denn hier? Ich schwöre euch nackt auf die Hand, Simon ist der Zwillingsbruder von Ole Werner zu Werder Bremens Zeiten. Ich schwör's dir, ja, genau so guckst du auch gerade. Du könntest sein Zwillingsbruder sein. Nur mal so, by the way. So, zurück zum Matchup. Platz 17 gegen Platz 12. Heidenheim zuletzt 1-0 gegen Stuttgart verloren. Ja, keine große Überraschung. Wobei man sagen muss, nur 1-0 verloren. Und Bremen 1-0 gegen St. Pauli gewonnen. Hallo, hallo. Das ist ein quasi Nordduell da. Oh Gott. Jetzt kriege ich einen auf den Sack hier, wenn man sagt, Bremen gegen St. Pauli, Nordduell. Also, schwächste Offensive, die Heidenheimer, nur mit 4 Toren, trifft auf zweitschwächste Defensive, die Bremer, mit 14 Gegentoren. Was könnte da auf uns zukommen, mein lieber Simon? Wer ist da qualitativ besser besetzt? Und ja, wie hat sich Heidenheim in der Vergangenheit gegen Bremen geschlagen?
Also wenn wir auf den Kader schauen, dann stellt man relativ schnell fest, dass Bremen von den Einzelspielern her schon deutlich besser besetzt ist, nahezu auf jeder Position, als es Heidenheim ist.
Ja,
Heidenheim ist ja generell eine Mannschaft, die eher übers Kollektiv kommt und jetzt nicht so diese überragenden Einzelkönner hat, die herausstechen. Aber man muss dazu sagen, seitdem Heidenheim in der Bundesliga ist, und das ist ja jetzt mit der aktuell laufenden Saison die dritte Saison, in den beiden Saisons, ja, wahrscheinlich die letzte. In den beiden vorigen Saisons hat sich Bremen nämlich merklich schwer getan gegen Heidenheim. In der allerersten Saison 2 Niederlagen gegen Heidenheim. Mhm. In der letzten Saison 1 Unentschieden und 1 Sieg. Also wirklich nur 1 aus den 4 Bundesligaspielen gegen Heidenheim gewonnen.
Vier? Alter. Ja.
Okay. Genau, und das ist dann so eine Statistik, die durchaus für Heidenheim spricht, aber der Trend spricht eher für Bremen statt für Heidenheim, und die Kaderqualität spricht auch für Bremen. Und das heißt, ja, da gibt es mehr Argumente auf Bremer Seite, weshalb ich auch auf jeden Fall sage, dass Bremen auf Kickbase bezogen das deutlich höhere Punktepotenzial hat, und ich glaube auch, dass sie in Heidenheim gewinnen werden. Mhm. Kommen wir zu den Starts. Bei Heidenheim gibt es da, gibt's da gar nicht so viele. Also wir müssen Ramay aufstellen im Tor. Der punktet echt überragend, trotz vieler Gegentore auch. Meinker als Innenverteidiger, als Kapitän, war ja in den letzten Jahren auch dafür bekannt, dass er wirklich ganz gut punktet. Den müssen wir aufstellen. Wir können Siersleben aufstellen als Innenverteidiger-Partner. Und Schöppner im zentralen Mittelfeld war punktetechnisch eigentlich auch immer recht solide. Den kann man rein, den sollte man aufstellen, wenn man ihn im Team hat. Bei Bremen stellen wir fast alles auf. Wir stellen Friedel auf, wir stellen Koulibaly auf, wir stellen Sugawara auf, wir stellen Lünen auf, wir stellen Stay, Puertas, Mbangula und Schmid auf. Also fast die ganze Startelf, weil ich kann keinen gesondert hervorheben, wo ich sage, okay, der wird deutlich besser punkten als ein Bremer auf einer anderen Position. Kommen wir zu den Sits. Und da gibt es bei Heidenheim natürlich eine ganze Menge. Ich halte nichts von Föhrenbach, Nihus im zentralen Mittelfeld. Auch nicht so gut. Weg. Dorsch ist eine Kickbase-Wurst. Kaufmann, Zivzivate vorne, auch nicht gut. Kerber, Honsack, Beck, alle nicht sichere Starter. Die stellen wir alle nicht auf. Bei Bremen stellen wir Boniface nicht auf. Natürlich kann der reinkommen und in seinen 10 Minuten Scorer machen.
Zwei. Aber Hot Take. Punkt.
Aber nach dem Sprint gegen St. Pauli vertraue ich da bei Boniface auf gar nichts mehr. Deswegen tendenziell eher Sitten. Und dann gibt es halt dieses 50-50-Duell auf dem rechten Flügel zwischen Grill und Njimba. Oh. Und das ist mir auch bis zum Anpfiff zu viel Kopfschmerz, weil ich glaube nicht, dass wir bis zum Anpfiff wirklich eine klare Tendenz heraushören werden, wer da die Nase vorn hat. Also das ist wirklich ein Münzwurf bei mir. Und wenn ich wirklich null Alternativen in der Hinterhand habe, dann stelle ich sowohl Grill als auch Njimba auf und hoffe, dass dann irgendwie auch durch Joker-Einsatz da ein paar Punkte bei rumkommen. Wenn ich aber eine Alternative habe und die Möglichkeit habe, die beiden zu sitten, dann würde ich es auf jeden Fall tun. Mhm.
Sag mal, wenn wir jetzt nochmal über die Fehler sprechen, ne? Heidenheim, sehen wir so ein Traoré, Ibrahimovic, das sind halt nun mal jetzt so, ich sag mal, dritte Schublade, ja? Die Kaliber, wenn du wirklich gar nichts hast oder noch ein paar Euros für eine Match-Challenge irgendwie ein Budget übrig hast, die du da nochmal reinbringen kannst, gerne, ne? Kann vielleicht mal ein Unfall passieren und so ein Ibrahimovic scored, ja? Bei Bremen sehen wir Schmidt. Da müssen wir aber die News abwarten, ne, ob er spielen kann. Aber dann haben wir das Thema Backhaus-Hain, weil da habe ich jetzt natürlich auch in meiner privaten Liga ein Thema. Ne? Was mache ich da? Da habe ich Hain auf jeden Fall noch. Echt scheiße, nochmal mit einem satten Overpay vor der Länderspielpause mir noch ins Team geholt. Habe aber noch rechtzeitig reagiert und mir den Ries auch noch geholt, der auf jeden Fall ja spielen wird, ne, für die Mainzer. Und jetzt ist aber die Frage, verkaufe ich den Ries jetzt mit einem guten Gewinn und poker jetzt auf Hain, um den Marktwert noch mitzunehmen? Oder muss ich ihn jetzt, den Hain, mit einer, ja, ich sag mal, mit einem ordentlichen Verlust vom Spieltag abgeben? Weil ich kann mir den nicht leisten, den im Team zu behalten.
Also Backhaus konnte in der Länderspielpause bislang nur individuell trainieren. Also ja, hat noch nicht so torwartspezifische Übungen machen können, weil die Schulter nicht belastet werden soll. Mhm. Das heißt, das steht noch so in den Sternen, ob er mit Blick aufs kommende Wochenende wirklich rechtzeitig fit wird oder nicht. Wir werden dazu aber zu 100% mehr erfahren auf der morgigen Pressekonferenz. Die findet am Donnerstag statt. Da wird Horst Steffen sicherlich auf die Torwartfrage angesprochen werden. Und so wie wir ihn kennen, wird er da eigentlich auch eine recht offene Antwort geben können. Das heißt, alle Backhaus- und Hainbesitzer müssen sich dann noch bis morgen gedulden, da werden wir dann handfeste News bekommen und dann muss man natürlich irgendwie gucken, wie man das dann managertechnisch lösen kann. Aber da müssen wir leider noch.
Das ist ja alles gut, muss man ja erstmal.
Genau, da müssen wir halt einfach noch abwarten.
Okay, was dein Tipp?
Ja, ich sag, dass Bremen sich knapp durchsetzen wird. Ich sag, es wird ein schweres Spiel, weil Heidenheim alles in die Waagschale werfen wird. Ich sage 1-2 für Werder Bremen.
Ich sage 0-2 und alle beiden Dinge. Boniface in der 80. und 93.
Okay. Bangula oder Kaminski, Melo?
Boah, du mir mit deinen. Da würde ich, ich glaube tatsächlich, das Momentum nutzen und einen Bangula nehmen.
Ja, würde ich fast so mitgehen.
Ja, ganz klar. Absolut.
Mainka oder Friedl?
Auch schwer, ey. Friedl, weil Bremen gewinnen wird.
Senne Lühn oder Jan Schöppner?
Senne Lühn.
Okay. On to the next one.
Let's go. Viertes Matchup. Oh, jetzt wird es langsam spannend hier. Ja. Wolfsburg Quo Vadis. Himmel, Arsch und Zwirne gegen Stuttgart. Platz 15 gegen Platz 4. Hallo, hallo. Ey. Wolfsburg zuletzt 1-3 gegen Augsburg, haben wir ja gerade gehört. Verloren. Stuttgart haben wir auch gerade gehört. 1-0 gegen Heidenheim gewonnen. Nur 1-0. Stuttgart super stabil in der Defensive. Ja, ich glaube 6 Tore gerade mal bisher in den ersten 6 Spieltagen sich gefangen. Offensive sind sie beide noch nicht so durchschlagskräftig. Ne? Beide erst 8 Tore geschossen. Muss man sich mal vorstellen. Und dann guck dir diese Tabellensituation an. Also, was... Was los, Wolfsburg? Oder was hat Stuttgart da besser gemacht? Ja? Stuttgart hat natürlich, ne, Potenzial auf viele Rohpunkte, gerade so, ne, wenn das Spiel zwischen den Strafräumen stattfindet, ist natürlich ganz klar die Anlage der Stuttgarter, gerade mit so einem Stiller und Co., Leveling, ja, gerade schon, das sind dann die Kandidaten, die dann richtig Punktepotenziale liefern können. Da sind da auf jeden Fall die viel, viel reiferen Anlagen Richtung Rohpunkte. Das sehe ich bei den Wolfsburgern definitiv nicht so. Die sind ja wirklich nur scorerabhängig. Im Moment alle da in der Offensive. Guck dir den Amuran, haben wir ja auch gerade schon besprochen, oder so ein Wimmer und wie sie alle heißen, von Arnold gar nicht erst zu sprechen. Puh. Da muss man ja eher wirklich sagen, was mit Wolfsburg haben wir auch nochmal, ne? Können wir gerne wieder auf die letzte Episode mit André Albers nochmal verweisen. Haben wir auch einen ganz, ganz großen Part in Richtung Wolfsburg investiert in der Diskussion. Aber das wird auch nichts für die Wolfsburger, sage ich dir.
Dem kann ich mich nur anschließen. Wird eine sehr harte Nuss, die zu knacken sein wird für den VfL Wolfsburg gegen schon auch echt gefestigte Stuttgarter. Ne? Du hast diese geringe Gegentorzahl schon vorgelesen. Stuttgart nach 6 Spielen erst 6 Gegentore, das ist ein super Wert. Ne? Und also die Defensive, die steht schon recht sattelfest, das muss man einfach so anerkennen. Klar, zu weit gehört auch dazu, Stuttgart hatte jetzt nicht das allerschwerste Auftaktprogramm. Ne? Da kommen jetzt in den nächsten Wochen durchaus ein paar größere Namen auch auf Stuttgart zu. Dann zudem noch mit Europa League, auch so ein bisschen Doppelbelastung und so. Ne? Muss man gucken, wie sich das alles so verhält und wie sie da durch die schweren Wochen kommen bis zur nächsten Länderspielpause. Aber die Vorzeichen sind aus meiner Sicht auch klar verteilt. Stuttgart hat es einfach gut gemacht. Ich sehe die schon als klarer Favorit. In Wolfsburg gibt es einige Problemzonen, speziell die Offensive. Da wird ordentlich durchgewechselt, durchrotiert. Wo spielt Amura? Kommt er über die linke Seite oder spielt er im Zentrum? Da hat Simonis noch nicht so genau die Idee entwickeln können, wie das ineinander greifen kann. Und ich weiß jetzt nicht, ob die Länderspielpause genügend Zeit gebracht hat, um halt wirklich da ein Konzept zu entwickeln. Das wird das Spiel zeigen. Aber ich glaube, dass, ne, und das hast du ja schon gesagt, sich das Spiel vorrangig so im Mittelfeld aufhalten wird, viel zwischen den Strafräumen. Und da haben wir halt einfach ballsichere Spieler beim VfB Stuttgart mit El Kanouch, mit Stiller, die da die Fäden ziehen, die da die Bälle verteilen und da werden die Rohpunkte schon von alleine kommen, ganz klar.
Ja, die Ballbesitzanteile und sowieso die Spielanteile, die werden 100% deutlich mehr bei den Stuttgartern liegen im Vergleich zu den Wolfsburgern. Ja, die werden das Spiel auch machen, obwohl sie in Wolfsburg ist. Ne? Stuttgart spielt auswärts, ne? Genau. Das sind die prädestinierten Spieler, die ich gerade genannt habe. Ne? Und da haben wir noch ein paar mehr, ne? Die wir jetzt gleich in den Starts mal durchgehen. Womit fangen wir an? Sollen wir mal Stuttgart? Ja, lass mal mit Stuttgart, da sind wir ja gerade. Lass mal bei Nübel müssen wir natürlich starten. Ne? Mittelstädt, da erhoffe ich mir natürlich auch so durch diese Flankenläufe da jetzt auch eine ganze Menge Scorer-Potenzial Richtung einem Thiago Tomasch. Ne? Da könnte vielleicht um ein bisschen entweder irgendwelche, ich sag mal so, Pässe in die Tiefe rein oder gute Flankenläufe. Da sehe ich so ein Mittelstädt ganz klar auf jeden Fall gestartet. Chabot, Jacques, ja, und dann solche Namen, wie wir sie gerade genannt haben, im Mittelfeld, so ein Stiller, El Kanouch, Digga. Der wird zaubern da. Im Wolfsburger Mittelfeld, da ist ja nichts. Da kommt ja kein Gegenpressing, nichts. Da wird, glaub es mir, die werden freie Bahn haben, sich da entfalten zu können, ganz kreativ zu sein. Und vorne drin dann Thiago Tomasch. Das sind so die Starter, die wir auf dem Schirm haben sollten. Bei den Stuttgartern. Hast du bei den Wolfsburgern welche?
Wenn ich Grabara-Besitzer bin, dann stelle ich ihn natürlich jede Woche auf, weil es halt einfach ein gesetzter Stammkeeper. Also müssen wir den auch gegen Stuttgart.
Ne? Mittlerweile eigentlich, muss man ja auch sagen. Ne?
Also ich würde da schon versuchen, auch irgendwie einen Flip zu machen, dass wenn ein anderer Stammkeeper auf den Markt kommt, dass ich dann meinen Grabara abgebe, weil der schon 100%. Enttäuschend Punkt, ich glaube 67 im Schnitt oder so, das ist echt gar nichts. Aber wenn ich ihn noch im Team habe, dann stelle ich ihn natürlich auch gegen Stuttgart auf. Genau. Jens ist noch so der beständigste Verteidiger, der, glaube ich, 75 im Schnitt. Das ist noch recht solide, also punktet da schon mit Abstand am stärksten aus der Viererkette.
Gibt noch so ein bisschen Dix-Vibes, ne, von Gladbach, ne? Der holt dann die ganzen Flanken da raus mit dem Kopf, ne? Das könnte da vielleicht gegebenenfalls nochmal ein paar Punkte geben, aber mehr auch nicht.
Genau, und Arnold müssen wir eigentlich auch aufstellen. Der kommt auch viel über seine Standardsituation. Genau, wenn er fit ist. Da gab es ja leichte Entwarnung. Also es droht kein längerer Ausfall. Aber ob es für das Stuttgart-Spiel reicht jetzt am Wochenende, ist halt auch noch unklar. Da müssen wir halt wirklich auch die Pressekonferenz abwarten, die News der nächsten Tage. Das heißt, wenn ihr Arnold-Besitzer bleibt, wartet da erstmal ab. Versucht euch irgendwie eine Alternative für die Hinterhand bereit zu halten. Und sollte Arnold fit sein und spielfähig sein, dann könnt ihr ihn gegen Stuttgart durchaus aufstellen. Und Amura müssen wir eigentlich auch aufstellen, weil der ist halt ein gesetzter Stürmer. Müssen wir reinwerfen, hat einen recht hohen Marktwert in Kickbase. Das heißt, da ist sowieso in den meisten Teams auch einiges nach ausgerichtet. Ja, weiß ich nicht, ob er gut punkten wird.
Genug, ne? Ja, ist so. Vor allem, wo siehst du jetzt den Turnaround bei den Wolfsburgern? Das ist halt das Thema. Ne? Also jetzt mit Stuttgart, ne? Dann, ja, boah, weiß ich nicht. Egal. So, da haben wir natürlich auch deutlich mehr Sits jetzt bei den Wolfsburgern als Starts. Ne? Also kannst du eigentlich komplett den Rest der Mannschaft nehmen und den sitten. Ja? Angefangen bei Fischer, Mehle, Eriksen, der braucht ja noch ein bisschen. Ja, Vinny Sousa, Svanberg, Dagim, Skov Olsen, alle, Wind. Da brauchst du keinen von denen auch nur ansatzweise überlegen. Entweder in irgendwelchen Challenges, gar in deiner Liga, sei denn du hast halt keine Alternativen mehr, irgendwie hinzustellen.
Ja, also ja, damit kannst du dir nur die Finger verbrennen. Also da würde ich wirklich auch von Abstand nehmen,
ja. Was mit Stuttgart an? Schwierig, aber gibt es trotzdem ein paar Namen, ne?
Ja, da hast du halt wieder dieses 50-50-Duell zwischen Assignon und Wagnermann. Wer bekommt da den Startelf-Einsatz und wer nicht? Das ist mir auch viel zu viel gegambelt und ich glaube nicht, dass wir bis zum Wochenende Klarheit bekommen, wer den Startelf-Einsatz bekommt und wer nicht. Das wird Hoeneß auf der Pressekonferenz sicherlich unbeantwortet lassen. Genau. Kopfschmerz, also da würde ich beide draußen lassen, weil wie du das machst, machst du es falsch. Also da würde ich mir wirklich eine gute Alternative suchen. Und dann haben wir halt dieses 50-50-Duell im zentralen Mittelfeld. Karasor und Andres Schema. Mhm. Wo ich aktuell davon ausgehe, dass eher Schema die Nase vorn hat, was den Startelf-Einsatz angeht. Und demnach würde ich auch vorsichtig sein, was Karasor angeht. Und den tendenziell auch eher draußen lassen.
Mhm. Alles klar. Hast du mir eigentlich meine Entweder-Oder-Frage schon beantwortet? Ich wollte nämlich gerade fragen, Schema, Vinny Sousa, Karasor, da hatte ich noch ein paar Namen schon, die ich dir mal um die Ohren hauen wollte. Aber gut, alles klar. Machen wir gleich nochmal beim nächsten Matchup. Da habe ich nochmal so 2-3 Duelle für dich. Ja, und bevor wir da hingehen, gibt es ja noch ein paar Gambles, ne, bei den Stuttgartern, die wir nochmal im Auge behalten sollten. Leveling, ne, muss man halt beobachten, gucken, wie er jetzt sich da die Woche über noch macht, ob er rechtzeitig fit wird. Ich habe so leichte Befürchtungen, dass es nicht reichen wird.
Ja, sticht. Also ich glaube auch, musste ja von der Nationalmannschaft vorzeitig abreisen, hat er auch gar nichts mitmachen können. Die Zeit wird knapp.
Wolfsburg da irgendwas riskieren, das glaube ich nicht, dass der da großartig Spielanteile bekommen wird.
Ja, also ich glaube, Startelf fit wird er nicht. Und das bringt dann halt die Gamble-Spieler Führig, Buanani und Undav auch ins Spiel. Ne? Genau. Undav auch ein großer Name, haben wir mit André Albers auch schon intensiv darüber gesprochen. Ist jetzt wieder zurück. Wir müssen gucken, wie fit ist er wirklich. Klar, viele von euch da draußen werden jetzt in der Länderspielpause all-in auf Undav gegangen sein. Daumen sind gedrückt, dass das aufgeht. Und den könnt ihr sicherlich auch reinstellen, ganz klar. Aber ist ein Gamble-Kandidat. Also kann wirklich boomen oder basten. Und das ist gehüpft wie gesprungen. Also 50-50.
Alles klar. Dein Tipp?
Ich sag, ein knapper Auswärtssieg des VfB Stuttgart 1-2.
Stich. Okay, so, dann lass uns mal weitergehen. Der nächste Spieltag hier. Oh, jetzt wird sexy hier. Leipzig gegen HSV, Platz 3. Verdienter Platz 3, muss man ja sagen. Ja, hatte ich eigentlich auch gar nicht so auf dem Schirm vor der Saison. Gegen einen, meiner Meinung nach, unverdienten, einstelligen Tabellenplatz der Hamburger, Leipzig zuletzt 1-1 gegen Dortmund, HSV zuletzt 4-0 gegen Mainz gewonnen, auch absolut überperformt, das war jetzt auch keine große, ich sag mal, nachhaltige Leistung, das ist mein neues Lieblingswort in dieser Episode, also das ist mal ein Unfall, der da gegen Mainz passiert ist. Leipzig schon 3-0 gespielt die Saison, alle Heimspiele bislang gewonnen und das ist für mich einfach das Argument, letztendlich auch mit ganz klaren Vorteilen in Richtung Leipzig zu gehen. Ne? Eine super starke Defensive, ne? Trifft auf eine super harmlose Offensive. Das wird ein ganz klares 0-0-Ding. Ist eine offene Hose, sage ich dir jetzt schon. Und Leipzig natürlich gutes Punktepotenzial. Ne? Speziell dann durch die Defensive und durch das Mittelfeld dann. Ne? Und die reife Spielanlage, das Spielsystem. Die werden die Hamburger überrennen. Ja? Die werden über die Außen kommen. Die werden wieder mal ganz variabel auch über die Mitte kommen. Auch Baumgartner, ja? Der dann die Dinge dann schöne mal abklatschen lassen kann oder so. Das gefällt mir immer sehr, sehr gut. Der ist ja super windig unterwegs da im Mittelfeld. Und über die anderen links und rechts drumherum, Bakayoko, Uderogo und so weiter, sprechen wir ja gleich noch mit dem Boom und Bust. Weil man noch sagen muss, dass die HSV-Defensive ja eigentlich auch recht stabil ist. Ne? Also es wird jetzt kein Freifahrtschein für die Leipziger. Die müssen schon ein bisschen was dafür tun. So ein Romulo, da freue ich mich schon drauf. Den sehe ich auch ganz klar als Start. Aber da habe ich, glaube ich, weniger zur HSV zu sagen als zu Leipzig.
Die Vorzeichen sind klar. Ich lasse mich auch nicht von dem HSV-Sieg 4-0 gegen Mainz blenden. Das war, ne, Mainz hat auch eine ganze Menge angeboten, das konnte der HSV gar nicht ablehnen. Deshalb kamen da die 4 Tore überhaupt zustande. Also es war mehr das Unvermögen der Mainzer als die Qualität der Hamburger, die da den Ausschlag gegeben haben. Und vorher war das in der Offensive der Hamburger schon echt arg dünn. Und dann diese bockstarke Defensive der Leipziger. Also ich glaube auch, dass dadurch, dass die Offensive der Leipziger auch noch nicht so ins Rollen gekommen ist, dass es ein knapper Leipzig-Sieg werden wird. Also die werden den HSV nicht abschießen, aber die werden 0 gewinnen. Also da bin ich schon wirklich sehr optimistisch, dass das so zustande kommen wird. Bei Leipzig, wir starten eigentlich alles, was so in der Startelf steht. Da können wir uns auch grundsätzlich eigentlich auf die Startelf so verlassen. Ole Werner rotiert gar nicht, muss er ja auch nicht, dadurch, dass Leipzig nicht international spielt. Wir starten Gulaschi, Raum, Castello, Lukeba, Orban, Baku, Seiwald, Baumgartner, Uedraogo, Bakayoko und Romulo. Und beim HSV, finde ich, kann man halt hinten, ne, die Verteidigung und den Keeper starten. Also du kannst mit Heuer Fernandes starten, der punktet ja auch extrem gut in Kickbase. Vuskovic, ganz klarer Start. Und El Fadli ist so ein bisschen noch der aufbauende Verteidiger da hinten. Der wird vielleicht auch über Pässe ein bisschen Punkte machen können noch. Den, finde ich, den kann man auch reinwerfen. Klare Sitz haben wir bei Leipzig keiner ausgemacht, Melo. Beim HSV dafür umso mehr. Capaldo, Muheim, Sambilokonga, Remberg, Goscholeishvili und Philipp und Königsdörfer vorne. Alles heikle Nummer, würde ich nicht aufstellen gegen Leipzig. Ich glaube, da kommen wenig Punkte bei rum.
Und sagt ja die Offensive, so ein Königsdorfer und wie sie alle heißen, so ein Philipp, die werden keine 50 Punkte machen, wenn überhaupt.
Genau, also die Vision habe ich auch, dass das sehr, sehr dürftig werden wird, was Punkte angeht. Von daher da auf jeden Fall Alternativen suchen. Ja, und dann haben wir noch zwei Filler, Gamble-Spieler bei Leipzig. Da gibt es halt dieses offene Flügelduell zwischen Nusa und Diomande, wo wir nicht genau wissen, wer kriegt den Starter-Einsatz, wer kriegt den Joker-Einsatz. Das ist sehr heikel. Weil es gegen den HSV geht, würde ich aber sowohl Nusa als auch Diomande starten. Man muss es einfach probieren, man muss darauf gehen, ne, und hoffen, dass der Spieler, den man im Team hat, dann auch den Starter-Einsatz bekommt oder nicht. Genau, beim HSV, finde ich, kannst du aus der Offensive noch auf einen Dompe gamblen, weil der vom Spielerprofil schon so der Typ Unterschiedsspieler ist. So, der kann im 1 gegen 1 da auch mal 2, 3 Spieler hops nehmen oder, ne, mit seinem guten Dribbling. Hat auch einen ganz guten Abschluss aus der Distanz, zieht gerne nach innen und schlänzt dann aufs Tor. Vielleicht fällt da ein Scorer vom Laster. Kann man auf jeden Fall mal drauf gamblen, wenn man Dompe-Besitzer ist.
Dein Tipp?
Ja, ich sag 2-0 für Leipzig.
Ja, 2-0 ist ein sehr gutes Ergebnis, gehe ich mit. So, bevor wir gleich zum Topspiel kommen hier, die Bayern gegen Dortmund. Hallo, hallo. Nochmal dabei sein, nochmal mitmachen. Jetzt die nächste Fahrt geht rückwärts. Wärts für Mainz. Gegen Leverkusen, Junge. Platz 16 gegen Platz 5. Mainz zuletzt 0-4 gegen Hamburg verloren. Wir haben es gerade gehört. Leverkusen zuletzt 2-0 gegen Union gewonnen. Leverkusen, Alter, schon 12 Tore, ja. Die Offensive, die macht ihre Scorer. Gar keine Diskussion. Und das, obwohl ein Schick ja noch nicht mal dabei ist, ja. Mainz erst 5 Tore. Boah, Alter, die sind so schwach unterwegs in der Offensive. Im Vergleich, 7 Tore weniger geschossen, also nur 5, ja. Eine super schwache Offensive. Ja, und Leverkusen gerade so gegen die Mainzer jetzt und grundsätzlich einfach super Rohpunktepotenzial.
Ja, gerade im zentralen Mittelfeld, finde ich, ist das punktetechnisch durchaus attraktiv bei Leverkusen. Aleix Garcia, Fernandes, da habe ich auf jeden Fall die Fantasie, dass die viele Pässe spielen werden, viele Rohpunkte sammeln werden. Und dann hast du natürlich noch eine Reihe weiter vorne, einen Poku, der sicherlich primär über seine Scorer kommt. Aber auch so ein Tillmann ist ja auch ein Spieler, der sich mal etwas tiefer fallen lässt, sich die Bälle auch abholt. Also ich glaube auch, dass der über Rohpunkte kommen kann. Gleiches gilt auch für die Innenverteidiger. Tapsoba ist ein Spieler, der immer linienbrechende Pässe von hinten herausspielt. Der kann Rohpunkte durch Pässe auch sammeln, durch Klärungsaktionen. Also ich glaube, dass ähnlich wie beim Matchup davor, Leipzig-HSV, die Vorzeichen auch bei diesem Matchup eigentlich klar sind. Und bei Mainz gibt es auch wirklich nur drei Spieler, bei denen ich mich gut fühle, die zu starten. Und das ist einmal der Keeper Ries, weil er einfach eine ganze Menge zu tun bekommen wird. Sahen gegen den HSV zugegebenermaßen nicht gut aus, aber trotzdem, preis-leistungstechnisch ist das sicherlich eine Start-Empfehlung. Auch für die Challenges, ne? Frisst noch nicht allzu viel Budget. Genau, dann kommt Zentner wieder zurück nach seiner Rotsperre. Ansonsten Amiri, haben wir mit André auch in der Episode letzte Woche drüber gesprochen, ist streitbar, ob man den jetzt bei dem Programm in den nächsten Wochen und auch gegen Leverkusen wirklich so gerne noch im Team haben möchte oder nicht. Vielleicht findet ihr da irgendwie noch einen guten Tauschdeal. Aber wenn ihr weiterhin Amiri-Besitzer bleibt oder vielleicht sogar werdet, dann müsst ihr den auch gegen Leverkusen aufstellen, ist klar. Und Sano, sein Partner daneben, ist auch einer, der immer Punkte holen kann. Den würde ich vielleicht auch noch starten. Alle anderen Mainzer eher mit Vorsicht zu genießen. Bei Leverkusen starten wir Flecken, Tapsoba, Buddy, Aleix Garcia, Fernandes, Grimaldo, Poku, Tillmann und Kofane. Bei Mainz zitten wir alles andere eigentlich drumherum, ne? Chor, Bell, Hanche Olsen, Da Costa, Nordin, Mvene, Lee, Hollerbach. Das sind alles Sits in diesem Matchup. Denen traue ich einfach keine Punkte zu. Und bei Leverkusen gibt es eigentlich keine Sits. Also alles, was da so in der Startelf rumsteht, würden wir gegen Mainz auch reinwerfen. Ja, einzig bei Leverkusen gibt es halt noch auf zwei Positionen Fragezeichen, ob die Spieler rechtzeitig fit werden und wer da schlussendlich den Startelf-Einsatz bekommt. Zum einen Vasquez und Arthur auf der rechten Schiene. Da kann man sich nicht so sicher sein, wer da den Startelf-Einsatz bekommt. Das heißt, das sind beide so Gamble-Kandidaten, wo ich ein bisschen Bauchschmerzen hätte, mich für einen zu entscheiden. Von daher vielleicht da wirklich auch auf Alternativen gucken, ne, ob man da was machen kann. Und Kwanza ist vorzeitig von der englischen Nationalmannschaft abgereist, weil er da Probleme hatte. Und da weiß man, stand jetzt auch noch nicht, ob er fit genug sein wird, um am Wochenende zu spielen. Der Ersatz wäre dann höchstwahrscheinlich Andrich, der dann hinten in die Dreierkette rücken würde. Innenverteidiger kann er ja auch spielen. Und bei Mainz kann man darüber nachdenken, ob man einen Paul Nebel aufstellt. Ist ja auch ein an sich guter Offensivspieler, der auch letzte Saison gezeigt hat, dass er viele Scorer liefern kann. Wenn ihr Nebelbesitzer seid, dann könnt ihr definitiv darüber nachdenken, den auch gegen Leverkusen zu stellen. Tendenziell würde ich aber eher empfehlen, den vielleicht zu Geld zu machen und mir was anderes dafür ins Team zu holen, weil ich Mainz einfach aktuell nicht vertraue.
Dein Ergebnis?
Mein Tipp? Knapper Leverkusen-Sieg. 1-2.
Knapp? Glaube ich nicht. Knapp wird's nicht. Das wird 0-3. Vollgas.
Ja.
Kofane, Poku, die machen ja. Schon. Wollen sich nochmal zeigen, bevor Schick wieder zurückkommt. So, Junge.
Stimmt, der wird wohl gegen Mainz nochmal ausfallen.
Ja, ja, klar. Ja. Jetzt geht's ab, ey. Gewinnt Bayern die Spiel, kannst du schon zur Meisterschaft gratulieren. Punkt. Platz 1 gegen Platz 2. Das Duell. Ja, an Spieltag 7 in München. Bayern zuletzt 13-0 gegen Frankfurt gewonnen. Einfach gezeigt, wer hier der Babbo ist. Ja, Dortmund zuletzt gegen Leipzig. Nur ein Unentschieden. Eigentlich musst du das gewinnen, wenn du Ambitionen hast, auch wirklich da oben irgendwie den Bayern als der Jäger Nummer 1 irgendwie Paroli zu bieten, auch nicht funktioniert. Das Ding wird definitiv sowas von in die Hose gehen. Also, was wollen wir da zu dem Spiel noch sagen? Gar nichts, außer wen willst du starten, wen willst du sitten und auf wen gambeln wir?
Das wird eine Machtdemonstration. Also, die Grundvoraussetzungen des Klassikers, wie wir ihn ja bei uns seit einigen Jahren nennen, sind eigentlich gar nicht so schlecht. Ne? Zum ersten Mal trifft Bayern oder treffen Bayern und Dortmund aufeinander, wenn sie auch Platz 1 und 2 in der Tabelle sind. Also besser tabellarisch geht es ja eigentlich gar nicht. Aber trotzdem, Bayern, das wird eine Machtdemonstration. Bayern spielt in der eigenen Liga, drei Ligen über Borussia Dortmund. Und ich habe da überhaupt keine Fantasie und ich mache mir überhaupt keine Illusionen, dass Dortmund da auch nur ansatzweise den Bayern gefährlich werden kann. Ja. dazu auch bei meinem Tipp mehr. Ja, bei Bayern starten wir alles, ne? Das, was klar, bei Bayern so rumläuft, wir können uns grundsätzlich auch auf die Startelf verlassen, dass ein Bowie als Rechtsverteidiger aufläuft, da können wir stark von ausgehen, dass ein Conny Leimer wieder über die Linksverteidigerposition kommt, auch davon können wir ausgehen. Dann Innenverteidigung, alte Bekannte, Neuer im Tor, die Offensive sowieso gesetzt, stellen wir alles auf. Bei Dortmund gibt es 4 Kandidaten, die ich guten Gewissens aufstellen würde. Das ist zum einen Kobel, der wird einiges auf den Kasten kriegen, wird viel Gelegenheiten haben, sich auszuzeichnen, viele Gelegenheiten bekommen, um Punkte zu holen. Dann Nico Schlotterbeck, den müssen wir aufstellen, der kann auch hinten raus immer gute Pässe spielen, wird viel verteidigen müssen. Gleiches gilt für Anton, die können dann schon auch irgendwie über diese Zweikämpfe, über Bälle geklärt ihre Punkte holen. Und vorne, wenn du Guirassy-Besitzer bist, stellst du den auch gegen Bayern auf und hoffst halt, dass da irgendwie ein Tor vom Laster fällt. Bei Bayern zitten wir Guerrero, Bischof, Jackson und Stanisic. Ist einfach alles zu heikel. Die werden wahrscheinlich alle, wenn sie denn im Kader sind und fit genug sind, nur per Einwechslung reinkommen. Und dann ist Dortmund schon auch zu gut, dass ich sage, okay, die geben mir alle 60 bis 100 Punkte nach Einwechslung. Gegen Dortmund glaube ich da nicht dran. Von daher auf jeden Fall zitten. Bei Dortmund zitten wir das zentrale Mittelfeld in Metscher und Sabitzer. Ich glaube, die werden aufgefressen von Bayern. Chukwuemeka zitten wir, Adeyemi, Bayer, Brandt, Riason, Kuto und Groß. Alles Zit-Kandidaten, weil ich glaube nicht, dass da punktetechnisch groß was zu holen sein wird.
Ja.
Es gibt eine Gamble-Position beim FC Bayern. Und das ist die Position neben Kimmich im zentralen Mittelfeld. Wer bekommt da den Startelf-Einsatz? Ist es Goretzka oder ist es Pavlovic? Mein persönliches Bauchgefühl geht Richtung Pavlovic, aber sicher können wir das nicht sagen. Wir werden sicherlich auch keine Klarheit bekommen bis zum Wochenende. Von daher sind beides Gamble-Kandidaten. Wenn ihr Goretzka und oder Pavlovic-Besitzer seid, stellt ihr aber beide auf und hofft einfach. Bei Dortmund kann man darüber nachdenken, ob man Benzebaini aufstellt, weil der dann, ne, wenn wir sagen Schlotterbeck und Anton starten wir in der Innenverteidigung, kann man natürlich auch über Benzebaini nachdenken, aber dazu hast du gleich noch einen Take, Milo. Und Svensson über die linke Schiene könnte man auch aufstellen, wenn man keine bessere Alternative hat.
Dein Tipp?
Ja, ich sag, es wird ein Schützenfest, 4-1 für die Bayern.
Ja, geiler Tipp, ey. Geiler Tipp. Ich würde sogar leicht dazu tendieren, dass das ähnlich wie bei den Frankfurtern sein wird, ein 0-0 für Bayern. Also ich wüsste jetzt nicht, wer da von den Dortmundern bis auf vielleicht Guirassy, weil er die bessere Anlage hat im Vergleich zu den Offensiven da bei den Frankfurtern, so ein Burkhardt oder was weiß ich, wer da versucht, da irgendwelche Tore zu schießen. Könnte vielleicht schon passieren, gehe aber auf ein 3-0, wie gegen Frankfurt auch. So, und dann?
Würdest du, Melo, würdest du eher ein Nico Schlotterbeck oder ein Amiri aufstellen?
Schlotterbeck. Auch gegen die Bayern.
Tillmann oder Pavlovic?
Tillmann, der Sicherer. Ja. Also noch jemand?
Nee, ich habe gerade überlegt, ob ich noch ein Duell habe, aber aktuell fällt mir keins ein. Also gehen wir weiter zum nächsten Matchup.
Kein Thema. Wir haben noch die Samstagsspiele. Ja, die machen wir im Schnelldurchlauf, in Anbetracht der Zeit, ihr Lieben. Schauen wir uns mal an. Freiburg gegen Frankfurt. Frankfurt, bunten Lecken. Freiburg, ein eigentlich gefundener Gegner, in Klammern auf Augenhöhe, Fragezeichen, weil es treffen Platz 8 und Platz 7 aufeinander. Macht man kaum glauben, ne? Wenn du auf dem Papier mal schaust, Freiburg und Frankfurt, sag ich, irre, dass die so nah beieinander sind, ne? Freiburg zuletzt 0-0 gegen Gladbach, Frankfurt, wie gesagt, zuletzt 0-3 gegen Bayern. Aber auch da klare Tendenzen Richtung Frankfurt, würde ich sagen, ne? Wo sie eigentlich auch in Freiburg spielen, aber nichtsdestotrotz, das gebe ich den Frankfurtern.
Ja, aber man darf nicht vergessen, Frankfurt auch das Team mit den meisten Gegentoren bis jetzt. Also
ja, stimmt.
Die Defensive ist wirklich alles andere als sattelfest.
Ja.
Da wäre ich wirklich vorsichtig, auch gerade was irgendwie Kauer. Genau, Christensen ist wieder zurück. Aber ich weiß nicht, ob der direkt schon fit genug ist für die Startelf. Das müssen wir auf jeden Fall noch abwarten. Ich weiß aber nicht, aufgrund der Gegentorflut bei Frankfurt, ob ich einen Kauer Santosch irgendwie unbedingt so gerne aktuell im Team haben möchte, weil der sah jetzt auch nicht so gut aus. Ne? Da würde ich vielleicht gucken, ob ich nicht irgendwie einen Torwartflip hinkriege. Aber ich glaube auch, dass sie sich gegen Freiburg ein Gegentor fangen werden, mindestens eins. Von daher kann man so ein bisschen auch auf Freiburger Offensive gucken. Wenn wir da mal Namen nennen, Mansambi sollte in der Startelf stehen, der hat Punktepotenzial. Du hast Scherhand, der es nach Einwechslung in den letzten Wochen immer gut gemacht hat, könnte vielleicht sogar mal in der Startelf stehen. Da, das wäre auch so ein Filler, so ein Gambit-Spieler auch für die Challenges. Den würde ich im Hinterkopf behalten. Grifo natürlich als Erfahrener, den kann man auch mal reinwerfen. Beste auf der rechten Seite in der Offensive und vorne hast du Höhler, Adamu. Kannst du vielleicht auch mal drauf gambeln. Also irgendwie wird da schon ein Tor vom Laster fallen für Freiburg, aber Frankfurt wird so in guter alter Bremen-Manier von früher immer ein Tor mehr machen als kassieren. Die werden mindestens zwei schießen und da stellen wir auch in der Offensive wirklich alles auf, was Rang und Namen hat. Wir stellen Burkhardt auf, wir stellen Can Usun auf, Doan ist klar, Chaibi ist klar. Ich würde auch einen Knauf und einen Bahoya aufstellen. Also ich würde auf beides gamblen. Nathaniel Brown stellen wir auf, Innenverteidigung Theat Koch ist klar. Und ich würde mit einem Skiri gehen. Ist auch preistechnisch echt zu empfehlen für die Challenges.
Den hatte ich schon vor der Spielpause eingegeben.
Ist jetzt hätte, nicht.
Ne? War ja aber ein bisschen zu früh vielleicht. Ja,
das ist stark. Ja, aber an Collins und ja, wobei, doch, ich würde es mit einem Christensen probieren. Wenn ihr Christensen-Besitzer seid, stellt ihn auf jeden Fall auf.
Was ist dein Tipp?
Ich sage 1-3 Frankfurt.
Vielleicht nicht ganz so hoch gehe ich ran. Ich sage 1-2. Aber definitiv Sieg Frankfurt. Okay, letztes Duell, letztes Matchup. St. Pauli gegen Hoffenheim. Platz 10 gegen Platz 11. Auch da wieder Nachbarschaftsduell. St. Pauli zuletzt 0-1 in Bremen verloren. Hoffenheim 0-1 gegen Köln verloren. Beide werden sich nach einem Sieg lechzen. Und dann schön oben im hohen Norden, für die Hoffenheimer natürlich auch eine Wallfahrtsfahrt da hoch. Das ist für mich nämlich jedes Mal. Und ja, wird aber genauso spannend wie unser Freitagsduell, glaube ich, oder?
Also, wir können es kurz machen, was die Starts angeht. Bei St. Pauli stellen wir die Defensive auf, wir stellen Smeed, Wahl und Vasil auf. Und alles andere würde ich sitten, außer den einzigen Offensivspieler, den ich noch aufstellen würde, ist Sinani. Alle anderen sind Sit-Kandidaten, weil da können wir einfach keine konstanten Punkte erwarten. Bei Hoffenheim sieht das ein bisschen anders aus. Da gehen wir eher auf die Offensive statt auf die Defensive. Wir stellen Touré auf, wir stellen Aslani und Lemperle auf. Und Damar als Filler finde ich auch recht spannend. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass der wieder den Vorzug gegenüber Kramaric erhalten wird.
Könnte ich mir vorstellen, wird er.
In der Defensive, ja, glaube ich auch. In der Defensive stellen wir Baumann auf und Bernardo und Kufal, die beiden Außenverteidiger. Innen bin ich vorsichtig. Haidari, Ranac, die haben mich noch nicht so überzeugt. Da, die würde ich eher sitten. Gamble bzw. Filler sind für mich Abdullah und Burger im Zentralmittelfeld. Die kann man auch mal reinwerfen. Okay. Aber da darf man nicht allzu viele Punkte erwarten.
Lass mich raten, du sagst, es wird ein Unentschieden. Soll ich nämlich auch.
Ja, richtig. Aber ein torreiches. Ich sag 2-2.
Echt? Ah, okay.
Ich glaube, St. Pauli kommt über Standards. Also ein Eckentor ist auf jeden Fall dabei.
Ja.
Dadurch halt auch die Verteidiger aufstellen. Und bei Hoffenheim macht es das Sturmduo Aslani, Lemperle, ich glaube, einer von den beiden wird richtig performen, der andere eher weniger. Aber dann noch so von außen Touré, Damar, einer scored davon auf jeden Fall.
Okay. Ich bin beim 1-1. Sehr gut. Boah, Alter. Huiuiui, alle Matchups durch hier. Wir haben ja heute mal ein bisschen überzogen hier, deswegen ist hinten raus ein bisschen kürzer geworden. Leute, rein mit den Kommentaren, haut uns um die Ohren. Wenn wir zu detailliert sind, haut uns um die Ohren. Wenn wir irgendwo noch weiter vertiefen sollen, haut uns auch um die Ohren. Wir hören euch, ihr Lieben. Wir hören euch. So, und jetzt hört ihr uns auch nochmal ein letztes Mal, denn wir gehen mal eben schnell rüber in Boom or Bust.
Boom or Bust.
So, lieber Simon, jetzt wird erstmal Zeugnis vergeben wieder. Ich sag nur Stichwort Blumenstrauß.
Ist der Strauß Blumen geworden?
Ja.
Es ist der Strauß geworden.
Es ist ein
Wir haben uns aber auch sehr weit aus dem Fenster gelehnt, ne?
Du, nicht ich.
Ja, du bist mitgezogen.
Ja, okay.
Also das ist auf unser beider Mist gewachsen.
Ach so.
Ja. Also als kleiner Recap zum 6. Spieltag, wie unsere Boom- und Bust-Empfehlungen performt haben. Wir haben ja gesagt, wenn alle Boom-Spieler, die wir predikten, wirklich auch boomen und das so eintrifft, wie wir das voraussagen, dann müssen wir keinen Blumenstrauß verlosen, der übrigens auch schon raus ist. Also der ist schon verlost, so viel sicher. ja, und daran merkt ihr, es haben nicht alle geboomt, sonst hätten wir den Strauß Blumen an unsere Frauen schenken können und hätten den nicht verlosen müssen. Aber um ins Detail zu gehen, El Kanouche hat krass performt, den haben wir predicted. Poku war für uns auch ein klarer Start- und Boom-Kandidat, hat mit einem Tor auch mehr als geboomt. Stay, haben wir gesagt, macht 150 plus, ist am Ende, glaube ich, so auf 125 gekommen. Den geben wir uns, hat auch gut performt gegen St. Pauli. Genau, und Mansambi leider nicht in der Startelf gestanden gegen Gladbach, dann aber in der zweiten Hälfte eingewechselt, also zur Halbzeit eingewechselt worden und dann nochmal richtig Gas gegeben. Am Ende kam der auf 93 Punkte. Also da waren wir auch kurz davor, dass der vielleicht, der hat aber leider dann, hat die Spielzeit nicht gereicht, um wirklich Boom-Kandidat zu sein. Grüße gehen raus an den glücklichen Blumenstrauß-Gewinner und an die glückliche Frau.
Ja, genau.
Bei den Bust-Spielern haben wir gesagt, Romulu bustet gegen Dortmund, ist so eingetroffen, hat nur 43 Punkte, glaube ich, ungefähr gemacht. Bayer auf der Gegenseite hat auch gebustet gegen Leipzig, also den geben wir uns. Und dann haben wir an den Augsburger Downfall geglaubt und dann zaubern die da auf einmal einen Sieg gegen Wolfsburg aus dem Hut. Und Matsima macht auch noch eine Vorlage, den wir eigentlich als Bust-Kandidat gelistet hatten. Von daher Der fällt dann ein bisschen aus der Wertung raus.
Dann lass uns mal Boom und Bust im Kontext zur Vorbereitung auf den 7. Spieltag durchgehen. Wir haben im Boom 4 Spieler, die wir am Start haben. Die gehen wir mal schnell durch. Mbangula mit 150 plus Punkten gegen Heidenheim. Platz 2 El Mala mit 150 plus Punkten gegen Augsburg. Platz 3, meine persönliche Empfehlung, Ouedraogo, 120 plus Punkte gegen HSV. Ich schwör's dir, wir haben es in der Saisonvorbereitung schon gesagt, der wird deutlich mehr Spielanteile bekommen in der Saison. Das wird seine Saison. Hoffentlich bleibt er fit. Der wird sich festspielen. Und daneben Baumgartner und wie sie alle heißen da im Mittelfeld ganz gut zaubern. Und zu guter Letzt Kofane mit 150 plus Punkten gegen Mainz.
Genau, Kofane sollte auf jeden Fall noch seinen Startelf-Einsatz kriegen jetzt gegen Mainz. Ja, und dann ab nächster Woche könnte dann Schick wieder zurück sein. Aber da wissen wir ja auch um seine Verletzungshistorie, das ist immer sehr unsicher.
So, kommen wir mal zu den Bust-Spielern.
Kommen wir zu den Bust-Spielern.
Junge, darf ich den ersten direkt nennen? Ich sag euch, es wird ein Dortmunder und ich sag euch, es wird der Benze Baini. Und ich sag euch, der wird eine rote Karte kassieren. Hört auf meine Worte, den müsst ihr basten. Finger weg von dem Kollegen. Der wird sich richtig was einfangen. Irgendeinen Elfmeter verursachen oder eine rote Karte kriegen.
Oder vielleicht sogar beides. Das kann echt gut sein.
Ja,
ne?
Ja, und oder.
Ja, wir haben ihn im Matchup, ich komme jetzt zu Spieler Nummer 2, Bust-Kandidat Nummer 2. Wir haben ihn im jeweiligen Matchup als Start empfohlen, weil er wahrscheinlich ein Spieler ist, wo man kaum Alternativen hat. Den muss man irgendwie aufstellen. Aber so richtig an Punkte glauben wir da nicht und sagen, Amura gegen Stuttgart könnte eine schwierige Nummer werden. Also entweder der macht sein Tor, grüner Balken, alles schön und gut. Oder der macht halt gar nichts.
Risiko zu groß für mich.
Ja, der hat echt ein sehr hohes Bust-Potenzial.
Und zu guter Letzt?
Wir bleiben in der Offensive. Junge. Und genau, gehen mit Lemperle von Hoffenheim gegen St. Pauli. Wir haben es eben in der Analyse des Matchups gesagt, wir glauben so daran, dass halt einer der beiden offensiven Stürmer gut performen wird, der andere nicht. Wir glauben eher, dass Aslani gut performen wird. Das heißt, unser Bauchgefühl sagt uns, dass Lampela so ein bisschen punktetechnisch abfallen wird. Und ja, dementsprechend so ist er unser Bust-Kandidat. Was aber nicht heißen soll, liebe Community, wenn ihr Lamperle-Besitzer seid, dass ihr ihn nicht aufstellen sollt. Es ist einfach nur, es geht um unser Bauchgefühl, um Punkte. Aber der ist natürlich ein Start, weil wir im Matchup gegen St. Pauli auf Punkte hoffen.
Weißt du, was ich hoffe, Simon?
Deswegen auch Hoffenheim.
Weißt du, was ich hoffe, Simon? Ich hoffe, dass du wieder die gleiche Entscheidung triffst im Fokusspieler-Duell wie die letzten 6 Spieltage auch. Ja, und ich freue mich auf jeden Fall, auch am 7. Spieltag von ganz oben zu grüßen. Sei es in der Challenge, sei es in der Content-Creator-Liga, egal wo auch immer. Aber trotzdem die herzlichsten Grüße, mein Lieber. Und danke für die tolle Episode.
Und ich hoffe, dass dir bei deinem Hochmut die Luft ausgeht und du sehr tief fallen wirst im Fokusspieler-Duell.
Bis dahin. Tschüss.
Das war eine neue Folge der Punktelieferanten. Abonniert gerne diesen Podcast und folgt uns auf Instagram.